dienen und zusammenhängen, die uns im Alltag mehr und mehr in ihrer Realität entgegentreten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und dann ist es gut, wenn wir, die wir Gottes Kinder sein dürfen, durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, dann gewaffnet und geübt sind. Gerade hier gilt das Wort besonders, dass unser Kampf ja nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die Mächte, die Gewalten in den Lüften, in den Himmeln, den Gewalten der Finsternis und der Bosheit, den geistlichen Mächten. Unser Thema lautet nach Programm: Moderne Welt, alte Bibel. Und wir müssen leider feststellen, dass je moderner unsere Welt wird, Zeiten können stehen und gehen. Wir dürfen unter diesem Thema zuerst einen Überblick geben, sowohl über den Begriff moderne Welt, als auch den eine Behauptung, wobei dann sofort eine entsprechende Beweisführung gefordert werden darf, ja nicht. Und da möchten wir uns die Gnade schenken lassen, die Zeugnisse unserer alten Bibel zu sehen und zu verstehen. Zuerst ein Überblick, stichwortartig nur, im Blick auf die moderne Welt, unsere moderne Welt. In unserem 20. Jahrhundert. Wir beginnen mit dem Ende des letzten Jahrhunderts und lassen uns erinnern, zuerst, dass dort beim Übergang ins 20. Jahrhundert das englische Weltreich tragende oder fast damals gründende und dann vollendende Königin Victoria gestorben ist. Und sie hat scheint anlässlich ihres 50. Regierungsjahres ein allgemeines Heil- und Jubeljahr ausrufen lassen, nämlich gewaltige Freisprechungen von Gefangenen und dergleichen Dinge mehr. Dabei ist mir beim Studium gewisser Zusammenhänge zeitprophetischer Art aufgefallen. Es wäre nachzuweisen und kann nachgewiesen werden aus der Schrift. Sicher, ohne dass sie es wüssten, haben die Zionisten ihren ersten Kongress 1897 in Basel abgehalten, ausgerechnet in einem Halbjahr abgehalten, in einem 50. Jahr. In einem 50. Jahr vom Datum ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, nach dem Propheten Daniel. Das dann ausgerechnet ein Halbjahr später, ich war 97 und 50 gibt 47, das dann mit 48 wird ein neues Halbjahr begann, ist dann klar. Wir sehen, dass Gott in seiner verborgenen Weise wunderbar treu ist und den Gesetzen, die er selbst indirekt hat anordnen lassen, dass er sich getreulich an die hält, wenn es auch niemand sieht oder sehen will. Jetzt, die moderne Welt hat schein- oder typischerweise ein markantes Schaustück im Jahre 1900 dargestellt, nämlich anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900, was nämlich den damaligen höchsten Turm der Welt, den Eiffelturm. Von da ab begann unsere moderne Welt rapid sich zu entwickeln, besser gesagt sich zu verwickeln, Eiffelturm, dann kommt das Tempo in jeder Hinsicht, dann hat man immer weniger Zeit, je mehr man Zeit hätte, und zuletzt hat man gar keine Zeit mehr. Dann kommt die moderne Kunst, die Probleme im Blick auf die beiden Weltkriege von Friede und Sicherheit über international dargestellt durch Völker Bund und nach Zweiten Weltkrieg die Riesenorganisation der Sicherheitsräte und so weiter, der UNO. Und dann, was die Technik weiter betrifft, denken wir an die optischen Künste von Foto, von Filmen, von Radio, von Fernsehen, der Verkehr, bis und mit Fliegen und Astronautik. Wir denken an die Journalistik, die Industrien, die Presse, die Plakatindustrie, die Illustrierten, der Sport, die Olympiaden und Griechenland, griechisch, Humanismus, die Katastrophen nicht zu vergessen, die Gott dann eingefügt hat, also erhobene Wahnsinnung, die ganze Weltpolitik, das Zunehmen dieser Weltpolitik in globalem Ausmaße, mit dem Sozialismus, Kommunismus, Frauenstimmrecht, Atomwissenschaft, die Roboter, die Elektronik und die Automatik. Das sind Stichworte, um den Begriff moderne Welt kurz zu skizzieren. Was sagt nun die alte Bibel? Zuerst ein Überblick mit ihren stichwortartigen Zeugnissen und Behauptungen. Da denken wir zuerst einmal, damit wir als Gottes Kinder, Gottes Menschen durch den Glauben an Christus eine wirkliche Gesamtorientierung haben, denken wir an ein Wort, schlagen wir zwei Worte auf im 1. Korintherbrief. Wer hat nicht verstanden? Wem habe ich zu wenig laut gesprochen? Danke. Ich werde mir Mühe geben und ich bitte einfach mit der Hand zu winken, wenn das einmal der Fall sein sollte. Ja. Also, 1. Korintherbrief haben wir gesagt. Vorerst 1. Korinther 1. Die Verse 4 bis 6, die haben Sie hier schon mal gelesen. Ich danke meinem Gott allezeit eure Teilen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesus. Wird das näher umschrieben, dass ihr in ihm, in allem reich gemacht worden seid. Und diesem in allem reich gemacht zu sein, werden nutzt zwei Unterabteilungen hinzugefügt oder mit zwei Unterabteilungen weiter erklärt. Erstens, wir sind in allem reich gemacht worden, in allem Wort, im ganzen Worte Gottes sind wir reich gemacht. Und wenn wir das sind, im ganzen Worte Gottes reich gemacht, dann sind wir selbstverständlich gleichzeitig reich in Gott selbst. Reich gemacht in allem, erstens, in allem Wort, im ganzen Wort, und zweitens, in allem Wissen. In allem Wissen, da steht nicht Epignosis, sondern Knosis. In allem Wissen sind wir reich gemacht.
Die Vorstufe, die Wissensstufe zur Epignosis, das heißt, vorläufig dürfen wir alles wissen, dürfen alles lesen, hören. Wenn wir es auch und nicht im Vollumfang haben und praktizieren, das ist unsere Bedeutung.
Danke. Also das eine wollen wir gleich festhalten. Die wir der alten Bibel je länger, je mehr glauben, sind wir in ihr vollkommen reich gemacht in Gott. Erstens. Nachdem wir das sind wir aber gleichzeitig auch begnadet und befähigt von Gott, unserem Vater, der alles geschaffen hat, reich gemacht zu sein in allem Wissen. Und da müssen wir uns einmal gründlich schämen, liebe Geschwister, ich voran, dass wir als Gottes Kinder wissen, dass die Hand unseres Gottes und Vaters in der Person Jesu Christi alles geschaffen hat, was an Wundung der Schöpfung und noch Überwundung der Gesetze der Natur und der Schöpfung geschaffen hat. Kümmert uns so wenig. Da machen wir uns gar keinen Kopf dabei. Und lassen uns von der hohen Wissenschaft beeindrucken und unsere Glaubensschraube immer enger andrehen, nicht wahr, wenn wir so unglaubliche Dinge hören und sehen von Seiten der weltlichen Wissenschaft. Warum? Weil wir in keinerlei Praxis oder Übung haben, in dem Buch der Offenbarung Gottes, das er in seiner Schöpfung geschrieben hat. Denn aus dem Buch der Schöpfung offenbart sich Gott unserer modernen weltlichen Wissenschaft. Er hat sich ihnen geoffenbart, in dem und an dem, was man von Anfang der Schöpfung an sehen kann. Hat Gott sich ihnen offenbart in seiner ewigen Kraft und seiner Göttlichkeit, sodass sie alle ohne Entschuldigung sind.
Die drei Stufen Gottes, die lauten Schöpfung, Unterstufe, Erlösung, mittlere Stufe, Vollendung, Höchststufe. Und wir können unmöglich in die volle Erlösung, noch weniger in die volle oder Allvollendung eingehen, wenn wir nicht aufmerksame Schüler waren im Buch der Schöpfung, und dass wir das, was wir sehen, dankend und staunend von Gott annehmen.
Ja.
Dann können wir in die Erlösung, dann können wir in die Vollendung angehen. Wollen wir uns das merken? Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Und dann wird unser Herz groß und weit über alles, was wir noch zu erwarten haben. Ja.
Hat sich unser Herr, als er als Mensch über diese Erde wandelte, mit den Dingen der Natur befasst? In jeder Beziehung, als wunderbar. Nun weiter. 1. Korinther 3. Jetzt wird noch schärfer. in der Auseinandersetzung, in der Klärung, war jetzt für uns. 1. Korinther 3, die letzten Verse von Vers 18 an. Niemand betrüge sich selbst. Sind wir gespannt, in welcher Weise eine solche Gefahr bestehen könnte. Wenn jemand unter euch, sind also wir Gläubigen vorerst angesprochen, sich dünkt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, könnte man in der modernen Welt in Gefahr kommen, sich weise einzuschätzen. Je mehr ein gläubiger Mensch wissenschaftlich oder gar theologisch gebildet ist, ist er nicht nur in Gefahr, dass er sich verständig und weise vorkommt, sondern da ist er im gleichen Maße, wie er hier weltlichen Verstand und weltliche Weisheit besitzt, von zu besitzen meint, von der göttlichen Weisheit und dem geistlichen Verständnis entfernt. Wenn jemand sich unter euch dünkt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht. Wer von den Weisen lässt sich das gefallen? Dieses Rezept des großen Arztes. Bitte prüfen wir uns an jeder selbst. In welchem Stücklein Wissen meinen wir etwas zu wissen, zu verstehen? Besonders zu verstehen. Der werde töricht, auf dass er weise werde. Das heißt, die ganze Weisheit dieses Zeitlaufs, dieser Schöpfung, abzuschreiben, auf nicht einmal auf eine Mark abzuwerfen, sondern auf null. Vorerst einmal. Begründung. Denn die Weisheit dieses Kosmos ist Torheit bei Gott. Wir werden es gleich verstehen, wieso. Denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer Nicht. Nicht, weil die Dinge an und für sich, die sie erforschen können, von Gott befähigt. Nicht diesen verwerfen. Und die Gesetze, die sie da entdecken, die sind also schon da, sie nehmen nur die Decke weg, oder Gott nimmt ihnen eine Decke weg, dann ist es entdeckt. Oder erfinden. Sie haben gesucht und dann hat er es gefunden, dann ist er ein Erfinder. Und was man finden kann, ist auch schon da. Wie das, was man entdecken kann, auch schon da. Der die Weisen erhascht in ihrer List, das Kriterium Gottes liegt nicht bei den wunderbaren Dingen der Schöpfung selbst, die Verurteilung, sondern die Art und Weise, was sie, wie sie in ihren Überlegungen des Herzens mit diesen Dingen umgehen vorerst und wie sie sie dann in der Praxis des Lebens handhaben. Und Gott, der die Herzen erforscht, hat erkannt, dass da der Same der Schlange, die listiger war als alle Tiere des Feldes, wunderbar aufgegangen ist in der modernen Welt und Wissenschaft. Nicht? Wenn man jemanden erhaschen kann in seiner List, dann ist klar, dass der Betreffende meinte, seine List sei von niemand mehr zu überlisten. Aber Gott kann das. Und tut es der die Weisen erhaschte ihrer List, das, was sie in ihren Herzen dann mit den Dingen tun und Überlegungen und Konsequenzen, ist verwerflich vor Gott. Da schlängeln sie sich dann, wie wir uns auch, in anderen Dingen. Vermöge des Otterngezüchtes und der Schlangen bringt in unseren Herzen, nicht wahr? Schlängelt man sich dann um die gottgegebenen Offenbarungen seiner Gegenwart und seiner Allmacht, die er in der Schöpfung kundtut, und in den Gesetzen der Natur, schlängelt man sich dann so lange herum und windet sich durch die Dinge hindurch, bis das Wort Gottes Lüge ist und meine Worte Wahrheit sind. Adolf, habe ich recht oder stimmt? Kann jetzt einer sagen, ja Bruder Mu, du verstehst das aber gut. Warst du etwa auch einmal dabei? Und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie eitel sind, nichtig sind, widergöttlich sind. Ja? Also wo liegt das Urteil Gottes? Nicht an den Wundern, mit denen die Gott ihnen in die Hände und ihnen zum Verständnis übergeben hat. Das hat er ihnen gegeben, obwohl sie nicht nach ihm fragen, obwohl sie es nicht für gut finden, Gott in Erkenntnis zu haben. Das lehnen sie glatt ab. Fand Gott es für gut, sich ihnen gleichwohl zu offenbaren.
Das Wort eitel bedeutet nach der Schrift auch vergängliches, unnützes, wertloses, antigöttliches gerichtet und weiß, dass unsere Überlegungen nichts mit zu tun haben. Wie kann ich Gottes Größe erkennen? Wie kann ich ihm wohlgefallen? Wie kann ich ihn bilden in Lob und Frieden? Darauf sind nicht die Überlegungen der Menschen gerichtet, sondern die darauf gerichtet, wie kann ich den anderen übervorteilen, wie kann ich größten Geschäft machen, wie kann ich den größten Nutzen gewinnen, aus dem Leben ziehen. Das heißt, dass die Gedanken auf Eitel gerichtet sind. Dass wir Gedanken haben, die fallen für sich etwas Gutes. Es kommt nur darauf an, worauf wir die Gedanken unseres Herzens und das Sinnen unserer Herzen und das Reden unseres Mundes, worauf das richtig ist. Das geht übrigens auch aus der Stelle hervor, wie wir zitiert sind. Wir haben bei diesen beiden Aussagen, die Bruder Mun haben, zuerst eine Stelle aus Job und dann eine Stelle aus dem Psalter. Und daraus geht das hervor. Gott beurteilt, aus welchem Grund, mit welcher Absicht fühlen wir unsere Gedanken und Wunschwelt. Ist es das himmlische, göttliche, wahre, reine, schöne, ewige, bleibende? Oder in dem, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns speisen, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit möglichst den Geld verdienen und alles, was die Welt bietet, möglichst vollkommen genießen müssen. Und wenn darauf unsere Gedanken gerichtet sind, da stehen wir hinter dem Gericht. Das ist genau das, was Bruder Mule eben sagt.
So rühme sich denn niemand der Menschen. Und jetzt kommt wieder das Positive für uns, nicht zu überbieten. Denn alles ist euer. Ich greife jetzt nur zwei Dinge heraus. Erstens, es sei der Kosmos. Und nach der Schrift umfasst der Kosmos die Himmel und die Erde mit allem drin, drum und dran. Es sei der Kosmos. Der Kosmos, der Feindschaft ist wieder Gott. Des letzten Endes. Haben wir gestern schon beachtet. Gehört uns. Es sei der Tod ist uns unter die Füße gelegt, in Christo Jesus. Ich habe zwei Stücke sagen wollen. Ich muss noch ein paar herausgreifen. Es sei Gegenwärtiges, das heute bald identisch ist mit Widerwärtigem. Es sei Gegenwärtiges, das uns sehr Kummer bereiten könnte, in Angst und Schrecken versetzen könnte. Was ist mit dem? Das hat Gott uns verschrieben, zu unserer Verfügung gestellt. Alles Gegenwärtige. Da könnten wir jetzt sagen, was ist alles gegenwärtig? Elektronik, Raumfahrt und alle die modernsten Dinge. Es sei gegenwärtig. Noch mehr Angst vor der, als vor dem Gegenwärtigen hat die Welt und wir ein Stück weit vor dem Zukünftigen und auch das Zukünftige gehört wird. Und entschuldigt den Hochmut, aber es braucht tiefe Demut, um das von Herzen zu glauben. Sich da darunter zu stellen, Gehorsam im Glauben zu leisten.
Und noch eine kleine Ergänzung, Lieben. Entschuldigt bitte, aber das Thema ist so wunderbar und gewaltig, dass wir nicht drüber gehen können. Bruder Mohl hat sieben Stücke genannt. Er hat zwei genannt, dann kann er die Bruder Jungmann nennen.
Vier.
Ja. Aber in einer anderen Zusammenstellung hat Paul 17 Stücke genannt und hat gesagt, was diese 17 Stücke im Sinn haben. Mhm. Denn diese 17 Stücke sind ja nicht 17 Ereignisse und Zustände und Entwicklungen und moderne Erfindungen und Entdeckungen, sondern diese 17 Stücke sind nach der Schrift Geschöpfe. Und diese Geschöpfe haben einen inneren Auftrag, uns zu scheinen und der Liebe Gottes aus dem Urelement uns herauszubringen.
Ja.
Diese 17 Stücke, und davon hat er die Fundamul mitgenommen. Und die anderen 17 Stücke sind ihre Aufzählung. Und der Beweis, dass es sich nicht um Sachen oder Dinge oder Erkenntnisse handelt, sondern dass es sich um Geschöpfe handelt, werden innerste Beziehung und von der Liebe Gottes aus dem Urelement unseres und alles Lebens herauszubringen, gewinnt ihr Neumar. Ich will das nur andeuten. Wir wollen nicht darauf eingehen, wir haben ja interessante Dinge noch zu hören. Wir sehen, was sind das für Zusammenhänge, wenn wir das bedenken und so den Bogen schlagen in das ganze paulinische Christus. Was soll ich erkennen da? Sollte ich nicht mehr unterbrechen, auch wenn mein Herz ein bisschen voll ist.
Das darf jederzeit überfließen, wenn es überfließen will. Wir haben einen Überblick gewonnen und kommen jetzt zur Behauptung, die die alte Bibel stellt. Und schlagen vorerst auf den Propheten Jesaja, Kapitel 42. Und verweilen uns einige Minuten in diesem Propheten. Kapitel 42, Vers 9. Und das frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprott, lasse ich es euch hören. Das Frühere, von dem zuerst die Rede war, hatte Gott ja auch vorher hören lassen oder gar niederschreiben lassen, bevor es eintrat. Also die Israeliten und wir heute noch mehr können feststellen, dass Dinge, die Gott längst zuvor gesagt, zuvor hat tun werden lassen, eingetroffen sind. Und dass er, das werden wir sehen aus der Schrift, alles, was er in seinem Plan zur Ausführung bestimmt hat, in seinem Wort zuvor bezeugen wird. Alles. Das ist eine Behauptung. Und nun verkünde ich Dinge des Erforschers, lasse ich es euch hören. Das Volk Gottes. Im gleichen in Kapitel 44, Vers 6, ist die folgende. So spricht Jehova, der König Israel, und sein Erlöser, Jehova der Hirscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott, obwohl es viele Götter Herr gibt. Kein einziger Gott, wirklich Gott. Und wer ruft aus oder verkündet wie ich, so verkünde er es. Und legt er es mir vor, damit ich sie vor verkünde. Das legt er mir vorher, bevor ich sie vor. Seitdem ich das Volk der Urzeit eingesetzt habe. Und das Zukünftige und was da kommen wird, mögen sie verkündigen. Und jetzt ein Wort an sein Volk. Erschrecket mich und zittert mich. Warum? Habe ich es nicht von längst her dich hören lassen? Und dir verkündigt, liebe Geschwister, wenn ungeheure Dinge auch zu unseren Lebzeiten hereinbrechen werden, dann gilt für uns dieses Wort. Erschrecke nicht und zittere nicht. Das heißt, die Dinge sind durchaus dazu angetan, zu erschrecken und zu zittern. Warum brauchen wir weder zu erschrecken noch zu zittern? Lassen wir uns das. Weil wir das Herz dessen kennen dürfen, der dies alles zuvor angekündigt und noch früher erwogen hat. Und dann in der Weisheit seines Herzens und der Liebe und Barmherzigkeit seines Herzens beschlossen hat, was geschehen ist und was nicht geschehen darf. Denn ich bin es, der es sich hat fehlen lassen. Über Kapitel 45, Vers 3, nein, Vers 11 und 12 wollen wir lesen. So spricht Jehova, der Heilige Israel, und der es gefühlt hat, über das Zukünftige fraget mich. So gilt das nur für Israel. Gilt das nur für Israel.
Alles ist euer.
Haben wir das gelesen? Ist der Gegenwärtige, oder? Zukünftig. Und gestern haben wir gehört, beachte, was ich dir sage, wenn der Herr jetzt dir Verständnis geben will, allen Dingen, die er uns geschenkt hat, im Gegenwärtigen und Zukünftigen. Zukünftigen. Und der Herr Jesus sagt damals noch von niemand, oder durch den Apostel Johannes im Evangelium, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann wird er euch erstens in alle Wahrheit leiten. Und das zweite Stück wird meistens unterschlagen. Wenn die Gott erwähnt wird. Und das heißt, und die Zukünftigen wird er als Kultur verfinden. Die zukünftigen Personen und Ereignisse, da hat alles den Satz nach dem Brief gesetzt, wird er als niemand geringer als der Heilige Geist verfinden. Die zukünftigen nicht. Das dürfen wir doch nicht mehr sagen, wenn das schon für Israel gilt. Wie viel mehr für uns. ist ein gegenwärtiges oder zukünftiges steht uns zur Verfügung. Und wir sind, bitte schön, ich voran, er davon. So bequem, dass Frau natürlich eine geistige Arbeit und eine mühevolle, andauernde Kraftausgabe, denn Salomo sagt ja nicht nur, wie das sehr treffend für die moderne Welt heute, lass dich warnen, mein Sohn, kommt ein Zweifaches. Erstens, durch vielen Bücher schreiben ist kein Ende. Das hat er vor 2000, vor 3000 Jahren geschrieben. Stimmt das heute noch? Nein. Das stimmt nicht heute noch, sondern das stimmt heute so, wie es noch nie gestimmt hat. Dass der zweite Punkt ist, und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Stimmt das auch? Ja, man muss natürlich ausprobiert haben, um da Antworten zu können. Mir geht es so, wenn ich so 1, 2, 3 Stunden studiert habe über den Wort Gottes, dann muss ich mal eine Pause einschalten und muss dem Salomo wieder mal recht geben und lasse mich warnen als Sohn Gottes.
Ja, meine Brüder, wenn das stimmt, dann wäre ja ein angestrengtes, größtes Stundenlang Studium, was man so entschieden und enthalten. Was wir sehen, dann wäre das ja eigentlich eine liebevolle, erschöpfende Arbeit, ja, bei der man nicht weiterkommt. Ich muss euch hier den Herrn Auftrag etwas sagen. Das wird eigentlich mehr unser Abendthema, aber auch in unser Mittagsthema. Hören wir. Man schlacht den ganzen Tag. Und jeden Morgen war meine Lieblingsübung da. Da war die böse Frau oder der böse Mann und der böse Hausbesitzer und der böse Mensch und so weiter. Schlacht, das Leben der meisten Menschen ist von morgen bis abend eine sinnlose, längere Schlagerei. Kinder essen nun Wohnung, Schlaf und so weiter. Und meine Christentum war da. Da dachte ich nach, um dieses zu begreifen. Warum ist das so? Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen. Wenn man danach studiert, dann wird man blöd werden. Haben wir jetzt eine ganze Reihe Leute gesagt, die den Aussagen auf der Landesbank erlebt. Wenn ich immer darüber nachdenke, über die Tragik in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, also da wird es dann ja besser. Und das ist aber der Fundamentsatz. Und jetzt ist euch doch entschieden, vorweg jetzt, er wird in seinen Worten, auf seiner Art, in seiner Frau aussagen. Ist in einem Ding, in die Heiligtümer, oder ist es eingerannt in die Heiligtümer Gottes, ist aus der Nachtüren, ein persönliches Nahrungsgott, ein Gedächtnis, das wir aus diesen Sorgen, aus diesen Problemen unlösbar sind. Ein Gebet machen, eine Danksagung, eine Fürbitte, eine Anbetung und so weiter. Dies ist hineingedrungen in die Heiligtümer. Und die Liebe für das Ende aussehen. Die Gebet, da wandeln wir diese mühevolle Arbeit in ein wunderbares Ablegen dieser Mühe an den Heiligen Geist. Und wir zeigen uns das Ende, also noch viel weiter als die moderne Kultur und als die moderne Wissenschaft und so weiter, viel weiter. Und wenn wir das sehen, dass wir durch das Nachsehen und durch das Gebet für die Mühe Gottes Haus, dann erst wird er erlebt. Das geht in Salz rein und wichtig, ist nicht mehr. Das ist die Lösung. Deshalb ein einseitiges Ziel ist nicht möglich. Ohne Gebet. Möglich. Aber auch ein seltsames Ziel in einem Liebe. Ohne Zielzustum. Ist die Ausposition. Deshalb Gottes Wort und nicht Gebet. Das ist das Geheimnis. Darauf kommt an.
Das Thema ist ein Wort. Das heißt, weiß nicht, was soll. Nur dass man Psalm steht. Bei der Fülle oder bei der Menge der Gedanken in meinem Herzen waren deine Tröstungen meine Wonne. Haben Sie schon einmal eine Menge von Gedanken gemeldet in schlaflosen Nächten? Und die ist dann so beschaffen, dass die Menge der Gedanken dahin führt, dass sie uns trennen will von der Liebe Gottes. Das ist die Sorge dieser Welt. Oder wenn der größte Reichtum. Und dann haben wir die Gnade, durch einen Glaubensdruck uns zu schalten. Und sie wird uns durch den Heiligen Geist in jeder Hinsicht vollkommen tröstlich zu lassen. Bei der Menge der Gedanken in meinem Herzen waren deine Tröstung meine Wonne. Wir lesen hier weiter, Jesaja 44, immer noch Behauptungen der Christen. Der Sieben, und wer ruft euch das Kind wie ich? So verfinde er euch, ich lege es hier vor. Seitdem ich das Volk der Urzeit eingesetzt habe und das Zukünftige und was da kommen wird, mögen Sie befinden. Noch einmal, erschreckt mich und zittert mich, denn ich bin es, der es tief, tiefer, tiefer von längst her hat hören lassen. Da wir waren schon in 47 Mitte, über das Zukünftige fraget mich. Meine Kinder, und da ist das Werk meiner Hände, lasst es mir anbefohlen sein. Wir sind deine Kinder. Und die übrige Welt ist alles, Verwüstung, das Werk seiner Hände. Und was wollen wir mit dem allem tun?
Habe ich dir vorher gesagt? hat es geboten. Du hast es gehört. Betrachte es alle. Und ihr sie zu kennen. Von nun an lasse ich dich Neues hören. Das haben wir eben gehört. Vor wenigen Minuten. Und verfolge die Alten. Und was du nicht gewusst hast, ist ein totales Novum. Ein absolut neues. Jetzt ist es gegangen und ist vorrecht. Und vor diesen Tagen hast du nichts davon gehört. Dann will ich sagen, welche Tür sie hat zu uns. Was bringt uns allen nicht aus den Wegen? Und das schlägt auf unsere Berechnung und unser Wetter nicht. Du hast es weder gehört noch gewusst. Nochmals längst her, dafür dein Tor geöffnet. Und ich wusste, dass du gar treulos bist und dass man dich von Mutterleibe an einen Übertreter genannt hat. Deshalb habe ich das alles getan. Um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn. Meines Namens halte ich meinen Zorn zurück. Warum denn? Ihr werdet staunen, wenn ich euch gesagt habe. Und wenn ihr es im Herzen hört, wird es euch überwältigen. Um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn und um meines Lohnes willen bezwinge ich dich. Dir zugut. Das kommt dir zugut, das kommt dir zur Vernunft zugut, das kommt nicht schnell mit Schlag auf Schlag die Endzeitereignisse kommen lässt, sondern dass er verzieht, dass du das zu unserem Heiligen, deinem und meinem Heiligen, meines Namens willen, meines Lohnes willen, das bezwinge ich in Gott und bezwinge ich. Nicht um zu sagen, sondern um durchdenken, Gerichte und nach den Gerichten sein Heil kommen zu lassen. Gott kann gar nicht abwarten, er muss sich befinden. Hier zu tun, kommt hier zu tun. Um sich nicht auszurotten, wenn Gott Schlag auf Schlag die Ereignisse kommen will, wie sie da stehen, dann wird die Menschheit ausgerottet. Hier, das heißt, mach die Augen auf. Ich habe dich gerührt, Herr. Ich habe dich gerührt, im Schnitt. Ofen des Elendes. Waren wir nicht alle völlig mit Ofen des Elendes? Waren wir nicht alle verzweifelt da und sagten, dass alles kein Zweck mehr, alles viel soll, kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben. So weit waren wir alle. Alle, ohne Ausnahme. Vielleicht die jüngsten Kinder noch nicht. Aber denen ist es doch bevor. Ich habe dich geläutert, ich habe dich gebrüllt im Wind Ofen des Elendes. Um meines Willen will ich es tun. Denn sie würde mein Name entzweit werden, meine Ehre, der ist keinem anderen. Er will seine Ehre, das Wort, das wir sind, das heißt Kabot, Doktor, Herrlichkeit. Meine erste Herrlichkeit für uns bin ich, gibt er keinem anderen. Meine alte Herrlichkeit, die wir uns geben, denn wir sind seine Herrlichkeit, nach der paulinischen Vision, nach der paulinischen Aussage. Ich bin gleich am Ende. Höre auf mich, Jakob. Und Israel, mein Gerufener, der Welle, Jakob ist die Niedrigkeit weit und Israel die Hoheit weit. Ich bin der Reine, ich der Erste und ich der Letzte. Meine Hand an die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihnen zu, allesamt, helfen sie da. Wir sind Gott als Großmann, dass er uns das alles verdient, um uns zu zerbrechen. Und er verbringt uns, um mit seiner ganzen Ehre heimatlich werden zu sein. Was wollen wir dazu sagen? Brüder, hier kann man nur das Haus erwischen und staunen und schweigen. Wir haben diese Zusammenhänge vor Jahrzehnten schon unbewusst. Ich habe damals hier ein Thema zusammengestellt, die Weltgeschichte prophetisch geschaut, die Propheten Jesaja. Heute wird sich die ein wenig anders nennen. Ich werde euch sagen, die Weltallgeschichte.
Und
für das? Was haben die Weltgeschichte? Die Welt, also. Das steht in Jesaja 46, nein, 48 und Vers 4 bis 13. Unausschöpflich, unerhört. Das heißt den undeutlichen Spannbogen die Weite. Auf der einen Seite ist das wahr, weil wir Geliebte sind und ihn kennen und ihn lieben und mit ihm in drei Sternen in seinen Fühlen. Deshalb. Und auf der anderen Seite sagt er, weil ihn so hart heftig wird und weil ihn so hoch ist, wird schon.
habe ich es dir vorher, dass du an diesen Dingen zerbrichst und ich mit einem Wort, dass wir daran zerbrechen. Und dann umso köstlicher, umso herrlicher, umso harmonischer ausgebaut zu werden, vollendet zu werden. Brüder, das ist die Innenschau des Wortes. Die brauchen wir, solche Stunden, wie wir sie heute wieder haben, die brauchen wir, weil wir ohne sie an der scheinbaren Sinnlosigkeit aller Welten sehen und deines Feindes sehen, den wir sonst begrüßen. Bitte, stehen Sie da. Letztes Zeugnis des Anspruches der alten Bibel oder ihre Behauptung, dass es nicht gibt, bis ans Ende der ganzen Schöpfung, dass nicht in ihr der alten Bibel vorlängst verkündet worden sei. Das letzte Wort, das wir beachten, ist, in Prediger 6, Vers 10 zu finden. Hören wir jetzt gut. Was entsteht, ist heute etliches im Entstehen begriffen. Oder war in den letzten Jahrzehnten einiges im Entstehen begriffen. Was entsteht? Längst war sein Name genannt. Gott nennt nicht nur, nicht und nicht mit Namen. Nicht nur zählt er die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen, sondern was immer als Neuheit modernster Art in Erscheinung tritt, Gott hat längst nicht nur das erschaut und gekannt und erkannt, sondern mit Namen genannt. Erstens, längst ist sein Name genannt. Wo? In der alten Bibel. Zweitens, und es ist gewiss, was ein Mensch sein wird. Wer wusste alles zuvor? Unser Gott, wie er sich in der alten Bibel offenbart hat. Der Bibel ist alles bekannt, was entsteht, zu aller Zeit, bis ans Ende. Und Gott hat all den neuen Entstehenden, in die Erscheinung tretenden, modernsten, längst den Namen gegeben. Wo? In der alten Bibel. Jetzt dürfen wir dann morgen und übermorgen uns schon vorteilen, die Beweisführung darüber zu sehen und zu verstehen, zu hören. Mit der Beweisführung dürfen wir ausgerechnet dort dann beginnen, wo die alte Bibel am ältesten ist und am meisten angerissen wird, auf dem ersten Satz der Bibel. Und das ist Paulus. Für heute möchten wir den Schöpfungsbericht Gottes durch seinen Knecht Mose gegeben in einer seiner Herrlichkeiten und Gott gegebenen Ordnung schauen. Dass es 6 Tage gibt, in denen Gott an jedem Tag etwas ganz Besonderes erstehen ließ, ist uns bekannt. Wir achten jetzt auf einen wunderbaren Rhythmus, eine wohlproportionierte oder temperierte Wiederholung, die so eindeutig und mit klarem Lichte vor uns tritt, dass wir beide Augen und noch die Augen des Herzens verschließen müssen, wenn wir das nicht sehen wollen. Vielleicht, da schon die meisten ja hierher blicken, darf ich da etwas einmal mit unsichtbaren Punkten die Sicht und das Verständnis unterstützen. Da ist am ersten Tag rief Gott das Licht hervor. Das Licht zur Scheidung von Licht und Finsternis. Das erste am ersten Tag. Ich will so sagen. Erster, zweiter, dritter Tag entspricht in der Wiederholung genau dem vierten, fünften und sechsten Tag. Also, erster Tag entspricht dem vierten, zweiter dem fünften, dritter dem sechsten. Also eine wunderbare Wiederholung. Also ich will einmal so sagen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, Musiker ist, würde ich sagen, drei Takte. Nicht nur das, sondern wir werden sehen, 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 und. Erster Tag, das ist nicht der Pfosten sieht und der Finsternis. Was tat Gott am fünften Tag? Am vierten Tag, Entschuldigung. Das ist das erste der zweiten Dreiergruppe. Am ersten Tag rief Gott das Licht und schied es von der Finsternis. Am vierten Tag rief Gott die Lichter an der Himmelsfeste hervor, auf dass sie scheiden zwischen Licht und Finsternis. Stimmt das überein? Am zweiten Tag schied Gott die Wasser von den Wassern. A, das ist 2a. 2b, hat Gott am zweiten Tag inmitten der Wasser eine Feste oder Ausdehnung hingesetzt, die Scheide zwischen den Wasser. Also 2a, die Wasser, 2b, die Feste, ganz klar. Die beiden Dinge, auf alle Fälle. Was tat Gott jetzt am fünften Tag? In den Wassern schuf er die Fische und am Gesicht der Feste die Vögel. Genauso steht es hier. Zweiter Tag, fünfter Tag. Dritter Tag rief Gott aus dem Wasser die Erde hervor. Dritter Tag. Was tat Gott? Was ist das 3a? Die Erde hervor. Und was tat Gott am sechsten Tag zuerst? Die Erde bringe hervor Tiere nach ihrer Art. Dritter Tag, die Erde selbst. Sechster Tag, die Erde bringe hervor Tiere. Dritter Tag, er pflanzte Bäume auf die Erde. Und was tat er am sechsten Tag? Da setzte er den Menschen in den Garten und ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Dann sind das Bäume als Bäume. Nation als Wald, als Wälder und so weiter. Also, 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 und. Nicht nur Tiere, offensichtliche, nicht wegzuleugnende Rhythmus ist da, sondern die erste Dreiergruppe stellt das dar, was sie in der zweiten Dreiergruppe kommen, Geschöpfe als Wohnraum brauchen. Die erste Dreiergruppe stellt die göttliche Eukomene, die Wohnwelt, die Wohnräume dar. Und die zweite Gruppe, den Kosmos, die Bewohner, das ist der Unterschied zwischen Eukomene, Eukos heißt Haus, und Eukomene heißt Wohnräume der Schöpfung. Wohnräume als die Eukumene, während der Kosmos als der Inschluss für die Bewohner einrichten und die Bewohner selbst. Die Erde ist ja die Wohnstadt für Tier und Mensch. Und die Luft ist ein festiger Himmel für die Vögel. Und die Wasser Wohnstadt für die Fische. Und die Sterne setzte Gott in die festige Himmel, also ist die festige Himmel der modern ausgedrückte sogenannte interstellare Raum, das heißt auf Deutsch der Raum zwischen den Sternen. Da die Sterne Engel darstellen, sind bekanntlich auch die Engel die Bewohner der Himmel. Und die Sterne ihre Zeichen, die füllen auch den Raum der Feste aus. Die Himmel, die Lichter, das ist die Lichter. Und so weiter. Das Ganze aber, dass Gott in diesem Wochenende Rhythmus einer Schöpfung zuerst Wohnräume schaffen und dann die Bewohner hineinsetzen, geschaffen hat, fasst er dann zusammen in göttlicher Vollendung, zuerst schöpfungsmäßig, am siebten Tag. Und Gott vollendete sein Werk am siebten Tag. Und dann rief er, segnet und heilt. Hören wir es einmal auch hier, das vorangehende Wort der Überschrift dieser Dinge heißt doch, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und mit dem siebten Tag, wo Gott alles vollendete, da steht da geschrieben, und Gott vollendete alles Werk seiner Hände und ruht von allen Werken seiner Hände und segnet sie alle und heilet alles. Dürfen wir das auch glauben, der ist im Anfang das Ende verkündet. Der das angefangene Schöpfungswerk auch in Herrlichkeit vollendete. Soweit so heute. Wir haben gewonnen, liebe Geschwister. Lehr uns, wie wir selig werden. Und da gibt es ein Rezept, das wirkt augenblicklich unter vielen, dass wir darin einfach Gehorsam leisten, dass wir allem glauben, was geschrieben steht. Wenn wir das von ganzem Herzen tun, dann sind wir glückselige Menschen. Dann hat der Geist Gottes eine so große Freude an uns, die gar nicht beschrieben werden kann. Denn nur auf diesem Wege ist es möglich, in die Stimmung eines Anbeters zu gelangen, nach denen unser Gott ausschaut. Allen zu glauben, was geschrieben steht. Gleichzeitig sind wir dann, wenn wir allen glauben, was geschrieben steht, dort angelangt, wo das Wort gilt, die Gottseligkeit aber hat die Verheißung, sowohl dieses als des zukünftigen Lebens. Und das möchten wir in dieser Stunde und in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten und Jahren, die der Herr uns schenkt, wie wir gesungen haben, auskaufen. Diese Möglichkeit. glauben, was geschrieben steht, umso mehr und umso umfassender und hartnäckiger allen glauben, was geschrieben steht, als auf der Gegenseite in dieser Richtung Sturm gelaufen wird. Und zwar nicht zuletzt von den höchsten Strömen, wo Frömmigkeit erwartet werden könnte. Unser Thema, moderne Welt, alte Bibel. Da durften wir gestern einen Überblick gewinnen, ganz kurz, was nicht weiter nötig war, mit Stichworten über die Gebiete und Dinge der modernen Welt. Und dann zweitens, über die Zeugnisse, ja Behauptungen der alten Bibel, die dahin alle einstimmig sind, dass in ihr, in der Bibel, den Worte Gottes, alles, was geschah, was geschieht, was entstehen wird noch, was noch zustande kommen wird, in der alten Bibel alles längst zuvor geschrieben steht, verkündigt ist. Wir erinnern zum ersten Punkt, oder ich möchte noch ergänzen zu gestern, zum ersten Punkt an die unglaublichen Möglichkeiten, die unser Gott der modernen Welt in die Hände gegeben hat, sagen. All die Fülle eines Reichtums aus der Schöpfung Gottes und den Gesetzen der Schöpfung Gottes, all dieser Reichtum in die Hände von Menschen, von Geschöpfen gelegt, die nicht nach Gott fragen, die es nicht für gut finden, Gott in Erkenntnis zu haben, ist nun die Fülle der Dinge leider im besten Fall zu einem Gebrauch dieser herrlichen Dinge geworden, ohne Rücksicht ein Gebrauch der Gabe, ohne Rücksicht auf den Geber der Gaben. Im besten Falle ein Gebrauch der Gaben Gottes, ohne Blick oder Rücksicht auf den Geber der Gaben. Im schon weitgehend gewordenen müssen wir sagen, es ist zum Missbrauch der Gaben geworden, ohne den Geber zu beachten. Deshalb der Missbrauch. Noch ein Schritt weiter. Der Missbrauch der Gaben ist sogar gegen den Geber gerichtet. Und das, liebe Geschwister, ist heute schon der Fall und wird in unbeschreiblicher Weise wie in einer ansteigender, sich emporbäumender Kurve überwältigend darstellen, dass der Missbrauch der Gaben Gottes darin sitzt, dass er sich gegen den Geber der Gaben richtet, der das alles ihnen in die Hände gelegt hat. Was sagt die alte Bibel zu so etwas? Ja, es ist ihnen gegeben, so ist es zu tun. Von denen, den sie verachten, als der Bibel. Diese Einleitung, diesen Überblick, schließen wir jetzt ab mit einem nochmaligen Aufschlagen und Beachten jenes zusammenfassenden Wortes in Prediger 6, Vers 10. Da lesen wir, was entsteht, längst war sein Name genannt.